Ja, Shalom.
Wow, bin ein bisschen lahm. Shalom. Ah, ja, da fühle ich mich jetzt wie zu Hause. Gottes Segen, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich muss ehrlich sagen, bis gestern wusste ich gar nicht, wo Mooren liegt. Ich musste dann immer auf der Karte gucken und dachte, ich das wusste irgendwo in der Umgebung von Stuttgart. Und ich habe auch gelernt, dass ihr Schwaben seid. Ist ja okay, oder? Darf man ja. Naja, ich freue mich auf alle Fälle, hier sein zu dürfen. Und am Montag fliege ich wieder zurück. Bin nur für ein paar Tage hier unterwegs. Ich habe eine Familie, die muss ich auch ab und zu mal noch mal sehen. Und und übrigens, in Israel ist das Wetter auch viel besser. Hier ist es so kalt und du sprachst vorhin vom Sonnenuntergang. Ich weiß gar nicht, wie könnt ihr Schabbat feiern? Ihr seht ja gar nicht, wann die Sonne untergeht. Naja, auf alle Fälle. Für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher, weil ich bin in Deutschland geboren. Und als ich 11 Jahre war, sind wir nach Israel eingewandert. Und seitdem hänge ich dort, positiv gesehen. Und bin dort aufgewachsen, habe nach der Schule meinen dreijährigen Militärdienst geleistet, war 3 Jahre bei der israelischen Marine. Danach war ich noch nicht fertig. Dann fängt erst der Militärdienst an, weil dann müssen wir jedes Jahr noch mal einen ganzen Monat zum Reservedienst, jedes Jahr. Und jetzt bis vor 3 Jahren musste ich da auch noch hin, aber jetzt bin ich schon zu alt dafür. Es ist auch gut, alt zu werden. Man muss immer Positives sehen. Aber dafür musste ich meine Tochter jetzt hinschicken und die ist jetzt 18 geworden. Und mit 18 müssen auch unsere Töchter, unsere Mädchen in die Armee, nicht 3 Jahre, nur 2 Jahre. Aber demnächst wird das auch verändert. Anfang nächstes Jahr soll das auf 2,5 erhöht werden. Und die Männer machen sowieso nicht mehr 3 heute, sondern 2,8. Und bis Ende nächstes Jahres soll das ausgeglichen werden. Die Frauen, die drücken ja so sehr auf Gleichberechtigung und deswegen haben wir gedacht, da fangen wir direkt bei der Armee an. Das ist der Grund, weshalb das ausgeglichen wird, damit das wirklich gleichberechtigt ist. So, dass am Schluss alle nur 2,5 Jahre dienen müssen. Auf alle Fälle ist leider, das machen wir nicht gerne, wir gehen nicht gerne in die Armee, auch der Reservedienst, den wir jedes Jahr einen ganzen Monat leisten müssen, das machen wir nicht gerne, wir sind nun, wir haben nicht viel anderes übrig. Wir sind so mitten drin und drumherum haben wir so viele feindliche Nachbarländer. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig und ständig beschäftigt mit Sicherheitssituationen. Und da bleibt uns leider nichts anderes übrig. Wir würden auch lieber gerne zu Hause bleiben. Vor 13 Jahren habe ich auch eine messianische Gemeinde gegründet in einer jüdischen Siedlung, Maale Adumim, wo ich bis vor einem halben Jahr auch gewohnt habe. Und manche waren schon da, mit Reisegruppen habe ich sie dann dort rumgeführt. Und jetzt hat der Herr uns auf die andere Seite von Jerusalem geführt. Da gibt es noch keine messianische Gemeinde und da wollen wir demnächst auch etwas aufbauen. Und es ist immer spannend, mit dem Herrn auf dem Weg zu sein. Hast du dich gerade schön eingerichtet, ein Haus aufgebaut und schön eingerichtet, schon auf einmal geht die Wolke nach oben, zieht weiter, er muss es wieder verkaufen und woanders neu dich einrichten. Auf alle Fälle, eins möchte ich ihm voraussagen, das sage ich dir bei jedem Israel-Vortrag, das möchte ich ganz klarstellen, wenn wir Israel-Freunde sind oder heute vielleicht werden, dürfen wir nicht automatisch Araber-Feinde sein. Die machen mal Israel-Freunde, manchmal, die übertreiben es ein wenig und machen den Fehler und meinen, wenn ich Israel lieb habe oder ein Israel-Freund bin, muss ich automatisch ein Araberfeind sein. Nein, das musst du nicht. Du kannst beide lieb haben. Weißt du warum? Weil auch Gott beide lieb hat. Aha, geht das doch wirklich immer ständig runter? Warte mal. So, ich spreche mal besser ins Mikrofon. Ist das besser so? Ja, okay. Ich versuche auch ein bisschen langsamer zu reden. Ich spreche sehr schnell. Auf alle Fälle, wenn ihr Israel Freunde seid, bitte werdet keine Araberfeinde. Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber. Denn er hat sie genauso lieb wie uns Juden. Er hat uns Juden nicht einen Millimeter mehr lieb. Er hat uns alle gleich lieb. Er hat uns zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht, weil er uns lieber hatte, sondern weil er ein Werkzeug brauchte, Was uns zum auserwählten Volk Gottes macht, ist, Gott braucht ein Werkzeug, um seinen Heilsplan in die Welt zu schicken und von Israel aus in die ganze Welt zu verbreiten. Das ist alles, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Nicht, weil wir besser sind. Und deswegen dürfen wir den Fehler nicht machen und meinen, wenn ich heute Israel liebe, muss ich automatisch die Araber hassen oder gegen die Palästinenser sein. Nein, das ist nicht richtig. Auch wenn sie uns momentan noch ein bisschen ärgern, aber Gott hat sie genauso lieb. Amen? Amen. Jetzt kann ich ja beginnen. Also in Israel ist immer was los. Wenn du demnächst eine Reise nach Israel geplant hast, bitte nicht absagen. Und warten, bis es ruhig wird, weil es wird da nie ruhig. Es ist immer was los. Ansonsten brauchst du ja nie nach Israel zu fahren. Immer irgendeine andere Art von Intifada haben wir dort. Und immer irgendwas, aber die Touristen, die kommen immer, Gott sei Dank, heil und gesund wieder zurück. Wir passen sehr gut auf unsere Touristen auf. Und wenn du nach Israel kommst, um Israel zu segnen, dann schickt Gott noch extra Schutzengel, um auf dich aufzupassen. Bitte nicht absagen. Wir haben mit verschiedenen Terroranschlägen und mit Intifada es zu tun zu haben. Momentan haben wir gerade diese sogenannte Messer-Intifada. Ich hoffe und bete, dass sie bald beendet ist. Aber trotz all dem, was wir hören ständig und was dort geschieht, ist es in Israel heute noch sicherer als in jedem anderen arabischen Land um uns herum. Und das sagen nicht nur wir Israelis, das sagen auch die Araber. Wenn ihr nach Israel kommt und fragt dann mal die Palästinenser, die Araber, ohne Kamera, ohne Notizblock, wo sie am liebsten wohnen würden, in welchem arabischen Land. Die würden sagen, in keinem, hier in Israel. Da geht es denn 10-mal besser als überall in den anderen arabischen Ländern. Aber vor den Kameras werden sie das nie zugeben. Das ist lebensgefährlich für sie. Und diese Messer-Intifada, ich bete wirklich, dass sie bald aufhört, weil es ist nicht einfach, jede zwei Tage, zweiten Tag, dritten Tag, jemand am helllichten Tag in Jerusalem oder in einer anderen Stadt, der wird erstochen, von hinten angegriffen. Und nicht nur das, sondern auch manchmal ein Fall in der Stadt, wo ich gewohnt habe, in dieser jüdischen Siedlung Maaleh Adumim vor einem Monat, hat ein Araber einen Juden angegriffen mit einem Messer hinten, erstochen, der vor 5 Minuten vorher mit ihm Kaffee getrunken hat. Die beiden waren befreundet, die haben Kaffee getrunken 5 Minuten vorher. Und der geht zurück auf seinen Arbeitsplatz, er war Wächter am Eingang dort. Auf einmal kommt der Araber von hinten und er sticht ihn mit einem Messer. Und dann höre ich davon gerade in den Medien und fahre, wir sind umgezogen, da waren wir gerade am Renovieren in unserem neuen Haus. Und auch hatte das Haus voll mit Palästinensern, die dort gearbeitet haben, mit denen ich schon sehr befreundet war, kumpelmäßig, schon alles lief schon. Wir haben auch Kaffee getrunken, ständig zusammen. Und ich kam gerade dort an mit meinen Kindern und die sind sonst immer frei da rumgelaufen. Aber da, nachdem ich das gehört habe, dachte ich, ich halte die doch mal lieber dicht an mir heran. Wer weiß, also wenn der mit dem Kaffee trinkt und dann ihn in den Rücken sticht, dann ist besser, die Kinder bleiben in der Nähe von mir. Es ist nicht einfach, wie sollen wir unseren Kindern, wie sollen wir sie erziehen? Weil es sind ja nicht alle Palästinenser-Terroristen. Aber das kann sich von Minute auf die nächste Minute 180 Grad verändern. Plötzlich. Wir sagen in Hebräisch, kabdeo vechashdeo. Das heißt, respektiere sie, aber verdächtige sie. Und so müssen wir leider mit ihnen umgehen, weil wir wissen nie. Wir wollen sie nicht verachten, wir wollen mit ihnen zusammenleben. Und es ist schwierig, unseren Kindern das beizubringen. Wenn du zu befreundet mit ihnen bist und ihnen den Rücken zeigst, dann kann es gefährlich sein. Das Schlimme ist nur bei dieser Messe-Intifada, das eine, okay, dass wir das ständig erleiden müssen in Jerusalem und in den anderen Städten, dann müssen wir eben alle bewaffnet rumlaufen oder fast alle. Jeder zweite, dritte in Israel läuft heute mit einer Pistole rum. Aber nicht, weil wir da Wildwesten spielen wollen, sondern weil das schon sehr viele Terroranschläge verhindert hat. Wenn die dann anfangen mit rumzustechen auf jemanden, dann hat irgendjemand, ein anderer Zivilist, ein Bürger, dort eine Waffe und er stoppt das dann mit der Waffe. Ohne dass, wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte er noch 10 andere erstechen können. Und deswegen wurden wir aufgerufen, alle, die Waffen haben, damit herumzulaufen. Ist nicht so ein nettes Bild immer, aber das hat schon vielen Menschen das Leben gerettet. Und das ist schon eine Sache, damit fertig zu werden in Israel. Die andere Sache aber, was uns eigentlich noch schlimmer ist, fällt, ist, wie dann darüber berichtet wird in der Welt. Dass wir dann sehr oft noch als die Schuldigen hingestellt werden. Ja, wie können wir die denn einfach erschießen, ohne Gerichtsverfahren? Ja Mensch, der hat gerade jemand ermordet. Und dann stehen dann Berichte in den Zeitungen, in den Medien weltweit, wir erschießen die Araber auf den Straßen ohne Gerichtsverfahren und werden dafür beschuldigt. Was sollen wir ihn weiter rumstechen lassen? Ich war eine Woche, nachdem diese sogenannte Messerintifada begonnen hat, das war Ende September, war ich in Deutschland. Ich habe gerade eine Woche mitbekommen, wo an einem Tag in Jerusalem 4 Terroranschläge waren. 4 Versuche von Palästinensern, Israelis mit Messern zu erstechen. 2 Israelis kamen dabei ums Leben. Und alle 4 Terroristen wurden erschossen. Von Zivilisten oder von Sicherheitskräften. Was wurde hier berichtet? Die Zusammenstöße zwischen den Palästinensern und Israelis gehen weiter in Israel. Heute gab es 4 tote Palästinenser und 2 tote Israelis. Ups, zum nächsten Thema. Da war gerade so ein Fußballspiel mit Wolfsburg gegen irgendjemand. Das war dann wichtiger. Aber das war alles, was berichtet wurde. Kein Wort von einem Terroranschlag. Wer, wen? Oder dass die 4 Palästinenser Terroristen waren, die gerade vor Israelis versuchten zu erstechen. Dann ein paar Tage später war was anderes geschehen. Da waren 3 israelische Polizisten mit Uniform, bewaffnet, kamen auf einen Palästinenser zu und baten, ihm die Papiere zu zeigen, was eine ganz normale Sache ist. Was anstelle seine Papiere aus der Hintertasche zu ziehen, zog er ein solch großes Messer und stoch den Polizisten in der Mitte direkt in den Kopf hinein. Die anderen beiden Polizisten haben sofort die Waffe gezogen und haben ihn erschossen. Was wurde hier berichtet? Israelische Polizisten erschossen des 16-jährigen Palästinenser. Nächstes Thema. Das war alles. Und es ist geschickt, ich verfolge das schon viele Jahre bei den Medien, die machen das ganz geschickt und ganz bewusst. Sie lügen nicht, sie berichten die Wahrheit. Das stimmt. Israelische Polizisten haben einen Palästinenser erschossen. Gar keine Lüge. Du kannst ihr nichts vorwerfen, du kannst sie nicht anklagen für nichts, weil sie haben die Wahrheit berichtet. Sie brauchen gar nicht die Wahrheit zu verdrehen. Sie brauchen nur einen gewissen Teil wegzulassen. Und schon berichten sie die Wahrheit, aber schaffen ein verlogenes Bild in den Köpfen der Menschen. Und sofort sind sie alle gegen Israel. Aber trotz allem, Israel lebt weiter. Und so sehr man sich auch wünscht, dass dieses kleine Ländchen irgendwie von der Landkarte verschwindet, nein, Israel lebt weiter und wächst. Und hat aus einem Sumpfland, aus einem öden, trockenen Land, was vorher keiner wollte, einen fruchtbaren Paradies draus gemacht mit Gottes Hilfe. Israel ist heute eine Start-up-Nation. Schickt oder entwickelt und erfindet Dinge, wovon alle genießen, die ganze Welt. Nicht nur im technischen Bereich, in Hightech, Handys und so weiter, Computersoftwaren, auch medizinischen Bereich, Landwirtschaft. Also wenn du Israel boykottieren willst, dann mach es richtig. Dann verzichte nicht nur auf die 2 kleinen Cherry-Tomaten in dem Salat. Dann geh auch zum Arzt und der dir eine Pille verschreiben will, der dir die Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen wegnehmen kann und sag ihm, nein, die kann ich nicht nehmen, die wird in Israel hergestellt. Oder irgendwas, was dein Leben retten kann, dann musst du ihm dem Arzt sagen, sorry, das kann ich nicht, ich sterbe lieber, weil das Gerät oder diese Medizin wurde in Israel hergestellt. Mal sehen, ob diese Israel-Boykott-Leute dann auch da weiter so mitmachen. Ihr habt ja jetzt auch interessante Zeiten hier in Deutschland. Und ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Hintergrund über den Islam mit. Weil ihr habt jetzt ja viele neue Gäste, Moslems zum Teil, zum größten Teil. Und deswegen solltet ihr euch mal ein bisschen auskennen, was das bedeutet, woher der Islam oder wie der Islam denkt, wie die Moslems denken. Die denken total anders. Das ist also, und deswegen, man muss sich da, es reicht nicht, wenn du da mal eine Geschichte liest, ein bisschen in deinem Lexikon über den Islam, über die Geschichte des Islams. Du musst die Mentalität kennen, um zu wissen, wie mit den Leuten umzugehen. Dann klappt das. Aber wenn du es nicht weißt, zum Beispiel eine ganz einfache Sache, ein Araber, wenn du ihm etwas Gutes tust, das interpretiert er total anders als du. Wenn dir jemand was Gutes tut, dann schätzt du das und dann irgendwann tust du ihm mal was Gutes zurück. Aber wenn ein Araber etwas Gutes bekommt, ein Geschenk bekommt, dann signalisiert das ihm, der hat Angst vor mir. Und deswegen, als ich die Bilder sah, ich war in Israel, als die vielen Flüchtlinge ankamen und an den Bahnhöfen standen die Deutschen mit Schildern, herzlich willkommen, wir lieben euch, all diese, ist ja lieb gemeint und gut gemeint. Aber ein Araber, der versteht etwas total anderes darunter. Und das sollte man wissen. Und deswegen habe ich mal ein bisschen was über den Islam mitgemacht, bitte, wie ihr euch ein bisschen hineinnehmt. Und dann geht es wieder nach Israel zurück. Was die meisten Moslems in dieser Religion des Islams hält, ist Angst. Islam hat nichts mit dem Wort Salam oder Shalom oder Frieden zu tun. Islam heißt übersetzt Unterwerfung. Und Furcht, Angst und Gewalt charakterisieren und dominieren diese Religion. Und wenn wir einmal dieses Element der Angst herausnehmen von dieser Religion, und sie keine Angst mehr haben, an das zu glauben, was sie wollen, dann werden wir sehen, wie viele von ihnen in unsere Kirchen strömen. Was ich damit sagen will, ist, dass die meisten Moslems heutzutage Moslems sind, nicht weil sie überzeugt sind, dass ihr Mohammed der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, so wie wir mit Jesus, sondern weil sie Angst haben, den Islam zu verlassen. Das ist lebensgefährlich für sie. Wenn sich ein Moslem gegen den Islam ausdrückt, das kann sein Leben kosten. Und erst recht, wenn er konvertiert zum Christentum oder eine andere Religion, das ist lebensgefährlich. Und nicht nur, dass es dein Leben kostet, das beschmutzt die ganze Familie. Das überlegst du dir nicht nur 10-mal, das überlegst du dir 100-mal. Und dann machst du es lieber doch nicht. Und eins will ich auch im Voraus sagen, wenn ich etwas gegen den Islam sage jetzt oder heute, dann spreche ich ganz bewusst gegen den Islam als Religion und nicht gegen die Moslems. Ich habe auch viele Moslems als gute Freunde. Und machen wir da den Unterschied, wenn ich was gegen den Islam sage, dann meine ich nicht alle Moslems. Und dann meine ich nicht die Person, sondern den Islam. Aber diese finstere Macht des Islams hat menschliche Wurzeln. Und das sollte man gut verstehen, weil wir es nun mal hier mit Menschen zu tun haben. Und wenn wir die Folgen und den Schmerz von Ablehnung verstehen, dann verstehen wir schon einen gewissen Teil des Nahostkonflikts. Jeder hat irgendwann mal im Leben Ablehnungen erlebt. Irgendwann wurdest du mal abgelehnt von jemand, der dir nahe stand. Und umso näher die Person zu dir steht, umso tiefer geht die Wunde der Ablehnung. Vom Vater, von Mutter, Freund, Freundin. Und dieser Mythos, zeigt halt alle Wunden, ist eine Lüge. Diese Wunden der Ablehnung gehen so tief, die kann man nicht mal so schnell mit der Zeit heilen lassen. Um weiterleben und funktionieren zu können, muss man irgendwie einen gewissen Mechanismus anwenden, oder das einfach verdecken oder verdrängen. Und dann kann man das für eine Zeitweile kann man das verdrängen, verschieben, aber irgendwann kommt es wieder hoch. Das ist wie wenn du eine Kugel abbekommst in den Arm. Und wenn die Kugel noch drin ist und du die nicht rausholst und nur verbindest, irgendwann kommt es wieder hoch. Das ist dann nur eine gewisse Art von Verdrängung oder Verleugnung. Jetzt, was hat das alles mit dem Nahen Osten zu tun? In der Bibel haben wir eine Reihe von Ablehnungsgeschichten. Das heißt, jedes Mal, wenn Gott sich jemand auserwählt hat, hat er damit automatisch alle anderen abgelehnt. Und das ist nun mal so bei Göttern, Königen, Eltern. Manchmal musst du dich entscheiden für eine Person. Und wenn du dich für eine Person entscheidest, automatisch werden alle anderen dadurch abgelehnt. Die erste Geschichte in der Bibel, unsere beiden ersten Teenager, Kain und Abel, erste Ablehnungsgeschichte. Gott hat eine Entscheidung getroffen und zu Abel gesagt, gutes Opfer, angenommen. Und zu Kain, schlechtes Opfer, nicht angenommen. Jetzt hatte Kain aber auch die Wahl, anders zu reagieren, als wie er reagiert hat, wie wir lesen in der Bibel. Er hätte zum Beispiel auch zu seinem Brüderchen gehen können und sagen, Brüderchen, komm mal her. Sag mal, was hast du da gemacht? Was hast du anders gemacht? Warum hat es bei dir geklappt? Komm, nächstes Mal bringen wir gemeinsam Gott ein Opfer. Mal sehen, was er dann sagt. Das wäre eine Option. Nein, das machte Kain. Er hat die schlechtere Option gewählt und hat seinen Bruder umgebracht. Der erste Mord in der Bibel. Die andere, nächste Geschichte, Josef und seine Brüder. Einer wurde auserwählt für eine bestimmte Berufung. Und was meint ihr? Hat das den anderen Brüdern gefallen? Nein. Dann kennen wir die Geschichte mit Jakob und Esau. Auch hier hat Gott eine Entscheidung getroffen. Und wir kennen die Geschichte. Als sie schon geboren wurden, Jakob wollte Esau noch kurz vor der Geburt überholen schnell, hat ihm an der Ferse festgehalten, wollte schneller rauskommen. Aber hat nicht funktioniert, aber er kam dafür glatt raus und Esau kam haarig raus. Der eine war haariger, der andere war glatter. Deswegen meinen manche Japaner, dass sie das auserwählte Volk Gottes sind, weil die so schön glatt sind. Und ja, Gott hat sich für Jakob entschieden. Auf alle Fälle, die beiden wachsen auf. Esau war wahrscheinlich kräftiger, stärker, athletisch, aufgebaut, hat seinem Vater immer einen tollen Brat nach Hause gebracht. Jakob saß lieber zu Hause im Zelt, hat Suppen gekocht. Mit den Freundinnen seiner Mutter Kochrezepte ausgetauscht. Und eines Tages kommt Esau zurück nach Hause und riecht diese tolle, rote Gourmet-Linsensuppe. Er ist hungrig und sagt, Herr, mit der Suppe, wenn ein Mann hungrig ist, dann muss er essen. Und verzichtet auf sein Erstgeburtsrecht für eine einfache, simple Linsensuppe. Und so bekommt Jakob den Segen. Und dann lesen wir einen ganz wichtigen Vers in der Bibel, oder entscheidenden Vers, genauer gesagt. Nachdem Jakob den Segen bekommen hat, wieder kommt Esau von der Jagd zurück und sieht, was geschehen ist. Und dann sagt er Folgendes, 1. Mose 27, Vers 41. Und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Hier hat die Feindschaft der Araber gegen die Juden begonnen. Das hat, glaubt mir, es hat nicht mit unseren Siedlungen oder Siedlungspolitik begonnen, auch nicht mit der Gründung des Staates Israels, die existierte schon lange vorher, die hat hier begonnen, wo Esau sich geschworen hat. Und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Jetzt, was geschah weiter mit Esau? Wie ist sein Leben, was hat er weitergemacht? Wenn wir ein bisschen die Bibel kennen, dann wissen wir, er hat später die Tochter von Ismael geheiratet. Wer war Ismael? Es war noch ein Abgelehnter von der vorigen Generation. Was meint ihr, was diese Familie vereint? Ablehnung. Und später, ein paar hundert Jahre nach Christus, erscheint plötzlich ein Mann mit Namens Mohammed mit einer Botschaft, die er in ein Buch schreibt, das wir heute den Koran nennen. Und was der Koran hauptsächlich behauptet, ist, dass all das, was in der Bibel steht, falsch ist. Er verdreht alles. Genau gesagt, die Hauptmeilensteine, die unseren Glauben ausmachen, die Gottes Heilsplan ausmachen, die werden wortwörtlich im Koran verdreht und verleugnet. Wenn Gott sich, angefangen von dem Wichtigsten, was unseren Glauben unsere Erlösung ausmacht. Die Kreuzigung unseres Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha, der für unsere Sünden gestorben ist und uns den Weg frei gebahnt hat zum Vater. Das wird im Koran, im Islam verlogen. Und zwar, was lesen wir dort? Dass, ja, sie glauben ja auch, an Jesus ist ein Prophet im Koran. Und auf dem Weg zum Kreuz kam jemand und hat ihm das Kreuz abgenommen. Und dieser jemand wurde gekreuzigt anstelle von Jesus. Das heißt, Jesus Christus starb gar nicht für uns. Und so ist das Wichtigste, was unseren Glauben ausmacht, im Islam verleugnet. Es geht weiter mit den anderen Auserwählungen, wo Gott Auserwählungen gemacht hat für seinen Heilsplan. Er hat Isaak auserwählt für seinen zukünftigen Heilsplan, für Israel und für die ganze Welt. Was steht im Koran? Nein, das war nicht Isaak, das war Ismael. Und so werden systematisch alle diese wichtigen Meilensteine in unserer Bibel, im Wort Gottes, im Koran verdreht. Das geht weiter bis zu der Tatsache, dass Gott überhaupt keinen Sohn haben kann im Islam. Steht im Koran. Allah hat keinen Sohn und wird nie einen Sohn haben. Steht im Koran, steht auf der Moschee, der goldenen Kuppel auf dem Tempelplatz. Wenn man ein bisschen Arabisch kann, steht es oben drauf. Der Koran ist eigentlich eine Verleugnung von dem, was die Bibel bzw. was Gott sagt. Und das ist die Verdrängung, die die Wunde der Ablehnung verdeckt. Von dem tiefen Schmerz, dem Scham, nicht von Gott auserwählt sein und zu dem Teil der Familie gehören, die nicht auserwählt wurde. Und das ist nicht einfach, das tut weh, das ist eine tiefe Wunde, zu dem nicht auserwählten Teil der Familie zu gehören. Das kann ich nachvollziehen, ich kann das verstehen. Und jetzt haben sie auch noch ein Buch, das ausdrücklich sagt, dass Ismael der Auserwählte Gottes ist. Ihm und seinen Nachkommen gehören das gelobte Land. Und deswegen hat Israel kein Existenzrecht. Und jetzt plötzlich passiert etwas ganz Schlimmes im Islam vor 67 Jahren. Jetzt kommt das kleine Völkchen der Juden, das fast noch vernichtet wurde ist von Hitler, kommt plötzlich zurück mitten in den muslimischen Nahen Osten und gründet vor 67 Jahren einen jüdischen Staat. Das ist und war eine Katastrophe für den Islam bis zum heutigen Tag. Wie konnte Allah das zulassen? Und auch mitten unter uns? Das war eine Katastrophe. Und jedes Jahr, wenn wir unseren Unabhängigkeitstag feiern und die Erfüllung von Gottes Verheißungen, dass wir eines Tages er uns zurückbringt in unsere Heimat, uns unser Land wiedergibt, und dieses Wunder Israel feiern, das Geburtstag unseres Staates feiern, dann feiern oder trauern die Palästinenser, die Moslems, den sogenannten Nakba-Tag, das heißt der Katastrophentag auf Arabisch. Was für uns ein Wunder ist und eine Freude, ist für die Moslems, für die Palästinenser eine Katastrophe. Weil das können sie bis heute nicht verstehen. Wie konnte Allah das zulassen? Was ich hier versuche zu sagen ist, dass der Islam seine Kraft von dieser Bibelverleugnung herausschöpft. So ungefähr wie der Mond sich das Licht von der Sonne stiehlt. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir den Nahostkonflikt verstanden. Hier fängt das alles an. Mit dieser Verdrängung verteidigt der Islam seine Feindseligkeit. Aber die Geschichte hat ein gutes Ende. Nicht nur in Hollywood haben wir gute Ende in den Filmen. Mit Gott haben wir immer ein gutes Ende. Weil letztendlich, wenn Gott sich für einen auserwählt hat und dadurch alle anderen abgelehnt hat, führt er die Verantwortung auch für die Ablehnung zurück zu seinem Thron. Und deswegen wird Gott das auch wieder klären. Ich habe eine Gemeinde gegründet in Maale Adumim, war dort Pastor. Viel seelsorgige Gespräche mit meinen Schäfchen gehabt. Es ist nicht so einfach, Pastor zu sein. Also schätzt eure Pastoren, dass die alles mitmachen und sich alles anhören müssen. Auf alle Fälle, wenn du deine Schäfchen wirklich lieb hast, dann darfst du keine Konfrontation scheuen. Das ist manchmal im christlichen Leben manchmal so, ja, Hauptsache es gibt Frieden. Hauptsache es knallt nicht. Hauptsache, nein, manchmal dürfen die Töne auch hochgehen. Hauptsache, es wird alles auf den Tisch gelegt und dann kann auch der Tisch gereinigt werden. Und es ist manchmal wichtig, dass du einfach alles auch klipp und klar sagst, so wie es ist. Und auch den anderen alles auf den Tisch legen lässt. Denn wenn es auf den Tisch liegt, dann kann man es reinigen. Aber das führt sehr oft zu Konfrontationen, das knallt sehr oft. Und dann suchen sie sich einen anderen Pastor, der nicht so böse ist. Gibt's alles. Und das ist genauso, als wenn du eine Kugel, wie was ich schon erwähnt habe, das Beispiel mit der Kugel, wenn du eine Kugel abbekommst und das nur mit einem Verband verdrängst, das kommt irgendwann wieder hoch. Du musst dann mit dem Messer rein und die Kugel raus. Aber dieser Prozess mit dem Messer tut weh. Das ist der Knall. Aber nur danach kannst du es verbinden und dann wird es auch richtig geheilt. Und ich glaube, dass genau diese Art von Konfrontation heute im Nahen Osten stattfindet. Gott, Konfrontationen in den himmlischen Bereichen, die Auswirkungen auf irdische Geschehen haben. Das ist das, was wir in Matthäus 24 lesen, wo Jesus seinen Jüngern sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Das muss alles noch geschehen. Warum? Es gibt momentan einen Krieg im Himmel über den Nahen Osten. Gott konfrontiert sich momentan, das ist dieser Knall, mit den bösen Mächten des Islams. Deswegen sehen wir, hören wir so viele schlimme Dinge dort, aber das wird zu einem guten Ende führen, weil Gott auch die Nachkommen Esaus und Ismaels lieb hat. Aber wie ein Pastor, wie jemand, der keine Konfrontation scheut, weil er alles auf den Tisch legen will, um ihn richtig zu reinigen, um das zu heilen, da muss man durch diese Konfrontation durch. Und das sehen wir momentan im Nahen Osten, weil Gott auch die Nachkommen Ismaels und Esaus lieb hat. Und wer meint, dass dort im Nahen Osten nur Schlimmes passiert, und wer immer nur die schrecklichen Anschläge, es passieren sehr schlimme Dinge dort. Es sind schon viele hunderttausend Menschen umgekommen in Syrien, durch diesen Bürgerkrieg dort. Und viele andere schlimme Dinge, das dürfen wir nicht vergessen. Aber wer nur das kennt und kennt nicht die positiven Dinge, die momentan Gott dort tut, die vielen Erweckungen, das ist ein Alarmzeichen für dich, dass du zu viel in den Medien liest und zu wenig in der Bibel. Wisst ihr, dass es im Iran heute zwischen 4 bis 7 Millionen erweckte Christen gibt? Laut Open Doors. Die meisten laufen alle noch verschleiert herum, gehen noch in die Moschee, weil es ist ja lebensgefährlich. Aber ihr Herz gehört schon Jesus Christus. 4 bis 7 Millionen im Iran. Wer hört das in den Medien? Wer berichtet darüber? Keiner. Ein Pastor dort aus dem Iran sagte uns mal, das Beste, was dem Iran geschehen konnte, war die islamische Revolution. Seitdem kamen mehr Menschen zum Glauben an Jesus als je zuvor. Da tut sich was. Gott ist am Wirken. Moslems bekommen Träume, Visionen, plötzlich sehen Jesus im Traum. Moslems sehen, zu was ISIS fähig ist und sagen, wenn das der Islam ist, wenn das mein Glaube ist, dann will ich nichts mehr mit dem Islam zu tun haben und werden Christen. Und das ist nicht nur einer oder zwei, es sind Hunderte. In Ägypten, mitten in Kairo, auf dem großen Tahrirplatz, wo die großen Demonstrationen stattgefunden haben, da gibt es ein paar Mal im Jahr Lobpreisveranstaltungen. Ja, ihr habt richtig gehört, Lobpreisveranstaltungen mitten in Kairo, wo 10.000 Christen zusammenkommen und da geht es richtig los, Lobpreis. Davon berichten die Medien nichts. Aber wisst ihr was, das steht in der Bibel. Da müsst ihr nur mal Jesaja 19 lesen. Die erste Hälfte des Kapitels, da lest ihr was, da steht das, was ihr in den Zeitungen lesen könnt, all das Schlimme. Aber die zweite Hälfte, es geht dann weiter, es endet nicht mit dem Schlimmen, mit einem Unglück, mit einer Vernichtung von Ägypten. Es endet mit einer Erweckung Ägyptens. Und die Menschen in Ägypten, die werden unseren Herrn erkennen, steht dort. Und sie werden Hebräisch lernen, steht dort. Und sie werden eine Straße bauen von Ägypten nach Syrien, aber ich glaube, die geht nicht bis hier über Mur. Nein, das wäre zu weit. Die geht durch Israel. Das heißt, es wird Frieden geben mit Ägypten, Israel und Syrien. So sieht die Zukunft vom Nahen Osten aus. Und das hat schon begonnen. Die ersten Erweckungen haben schon begonnen. Nur das lest ihr nicht in den Zeitungen. Aber das wird alles hier erwähnt. Auch über diese Erweckung im Iran steht in der Bibel. Jeremia 49, letzter Vers, da wird der biblische Begriff für Iran ist Elam. Und ich werde das Geschick vom Iran wenden, steht dort. Alles, was wir wissen und denken über den Iran, wird auf einmal verdreht. Wahrscheinlich, ich kann mir das so vorstellen, dass diese vielen Millionen schon jetzt erweckten Christen, die weiterhin noch verschleiert und muslimisch aussehen, und sich, wenn die auf einmal die Freiheit bekommen, das zu glauben, was sie wollen, und ihre ganzen, wie nennt ihr das hier, Burka, wir nennen das Zelte, abziehen.
und dann rumlaufen und frei bekennen können, Jesus bekennen können, dann werden wir sehen, wie Gott das Geschick vom Iran 180 Grad wenden wird. Das steht schon alles in der Bibel. Wenn dir das alles neu ist, dann leg mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate mal die Zeitung beiseite und fang wieder an, in der Bibel zu lesen. Steht alles drin. Gott liebt auch die Nachkommen Esaus und Ismaels. Und er hat einen wunderbaren Heilsplan für sie. Auch für uns Juden, aber auch für die Araber, weil er sie genauso lieb hat. Ich könnte noch viele andere Beispiele berichten, aber ich muss weitermachen. Die Bibel hat nämlich auch ein prophetisches Bild für die Wiedervereinigung der Familie. Wir lesen, wie Esau und Jakob sich damals mit diesem Vers getrennt haben wegen dem Segen. Und wenn wir das lesen und wissen, dass seitdem es eine Feindschaft gibt zwischen den Juden und Arabern, dann müssen wir nur ein bisschen weiterlesen, dann wissen wir auch, wie es wieder ausgehen wird. Ganz einfach, steht alles in der Bibel. Wie diese Familie sich wieder vereinen wird. Ein Bild über das Verschwinden der finsteren Mächte hinter dem Islam. Und zwar, wir lesen das in 1. Mose 33. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, wo Jakob und Esau nach vielen Jahren sich wieder getroffen haben. Und zwar, Jakob wollte dieses Treffen gar nicht. Er hätte lieber Esau da weit weg wohnen lassen, aber irgendwie mussten sie sich wieder treffen, sie kamen sich entgegen und Esau fing schon an zu schwitzen. Konnte die Nacht nicht schlafen, hat mit dem Engel Gottes gerungen. Und am nächsten Tag kam Esau ihm immer näher. Und er wusste nicht, was er machen sollte. Und dann schickte er erstmal seine weniger geliebte Frau nach vorne. Und dann ein bisschen Bestechungsgelder, oder damals war das mit Viehherden, und hat er eben hingeschickt, dass er vielleicht sich das doch anders überlegt. Wenn er schwört, oder im Nahen Osten, wenn jemand etwas schwört, das muss er halten, das ist eine Sache von Ehre. Da kann man nicht nur einfach, okay, ich habe es mir anders überlegt. Und deswegen war Jakob sich sicher, das sind seine letzten Stunden. Aber dann lesen wir was Interessantes in 1. Mose 33, Vers 3. Und Jakob selbst ging ihnen voraus und verneigte sich siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Das ist all, nachdem er das andere alles nach vorne geschickt hat, hat nicht geholfen. Siebenmal zur Erde, bis er nahe seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Das war der Esau, der vor vielen Jahren geschworen hat, Jakob zu töten. Er umarmte ihn, er küsste ihn und sie weinten zusammen. Das war ein veränderter Esau, das war nicht der gleiche. Sein Herz war schon verändert. Er war wie neugeboren. Und dann lesen wir weiter in Vers 8. Und er fragte, was willst du denn mit jenem ganzen Herr, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Jakob tat alles, um nicht getötet zu werden. Und dann antwortete Esau in Vers 9, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Wisst ihr was, eines Tages werden auch die Araber uns Juden sagen, ach, hört auf, uns all das anzubieten, wir haben genug. Israel bietet den Arabern sehr viel an, die Welt berichtet nicht davon, aber für einen Frieden mit Ägypten haben wir die ganzen Sinai-Halbinsel abgegeben. Das ist eine ganze Menge. Und Israel wäre auch bereit, weiteres Land abzugeben, für einen echten, wahren Frieden. Heute sind wir nicht bereit, weil wir wissen, jedes Mal, wenn wir Land abgeben, bekommen wir noch mehr Krieg und noch mehr Terror. Für den Gazastreifen, hätten wir Frieden mit den Palästinensern bekommen müssen, weil 2005 sind wir aus allen 21 jüdischen Siedlungen gegangen. Der Gazastreifen ist judenrein. Da lebt kein Jude mehr. Die haben alles bekommen, was sie wollten. Und wo ist denn der Frieden? Zwei Kriege haben wir seitdem mit Gaza gehabt. Und ständig noch Raketen. Sie beweisen uns jedes Mal von Neuem, dass diese Formel Land für Frieden nicht aufgeht. Warum soll Israel noch weiter Land anbieten? Das wird ja nur noch schlimmer. Aber Israel wäre bereit, Land abzugeben, auch wenn wir wissen und überzeugt sind, das ist unser Land, wir haben ein Recht darauf. Aber wenn wir wüssten, dass wir dann von der anderen Seite einen echten, wahren Frieden bekämen. Wisst ihr was? Nicht so einen Frieden, wie ihr mit euren Nachbarländern habt. Wäre uns genug einen kalten Frieden, wie wir momentan mit Ägypten haben oder Jordanien. Das wäre schon genug. Wäre Israel bereit, auf Land zu verzichten, was uns gehört.
Aber jedes Mal bekommen wir noch mehr Krieg, noch mehr Terror und Kriege zurück. Aber eines Tages, wenn wir ihnen das anbieten werden, werden sie zu uns kommen, so wie Esau zu Jakob kam. Ach, mein Bruder, ich habe genug. Behalte, was du hast. Was soll man mit diesem kleinen Fleckchen Erde, Israel, mit dem Sandstreifen am Mittelmeer? Und ihr habt noch nicht mal Öl. Was soll man damit? Behalte diese 2% vom Nahen Osten. So etwas kann und wird nur passieren, wenn das Evangelium in ihre Herzen hineintritt und sie verändert. Und es hat schon begonnen. Diese kleinen Erweckungen hier und da in den arabischen Ländern haben schon begonnen. Und dann wird es sogar noch besser. Dann lesen wir in Vers 10. Jakob antwortete, oh nein, habe ich Gnade gefunden, habe vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich zu mir. Jakob hat in Esau ein göttliches Angesicht gesehen. Esau hatte eine göttliche Ausstrahlung. So ungefähr wie Mose vom Berg Sinai herunterkam. So wie wir als Kinder Gottes, wenn Jesus in uns lebt und wir ihm nachfolgen, dann haben wir eine Ausstrahlung. Dann sollen die Menschen drumherum sehen, dass Jesus in uns lebt. Und das hat Jakob in Esau gespürt. Er hatte diese Ausstrahlung. Das war ein wiedergeborener, veränderter Esau. Und deswegen konnte er mit ihm auch Frieden machen. Und eines Tages werden auch die Araber zu uns kommen und sagen, früher kamen wir zu euch, um euch zu töten. Heute kommen wir, um uns bei euch zu bedanken, weil euer Messias hat mich frei gemacht, hat mich erlöst. Was? Gebiete? Grenze? Noch ein Staat? Das interessiert uns alles nicht mehr, denn wir haben das Reich Gottes. Euer Messias hat uns frei gemacht. Und dann werden die Juden sagen, was? Unser Messias? Dann gibt ihm uns mal wieder zurück. Und so werden sie von den Arabern zur Eifersucht gereizt. Wir lesen zwar in der Bibel, dass es auch eure Aufgabe ist, die Juden zur Eifersucht zu reizen, sagt Paulus. Und ich denke, das macht ihr auch ganz gut. Aber nehmt mir nicht übel, wenn ich meine, wenn die Araber, die so viele Jahre die Juden gehasst haben, plötzlich den Juden Liebe zeigen, das wird uns umhauen. Und das habe ich schon mal live erlebt. Wir haben in Israel, wir feiern das Laubhüttenfest und da bauen wir immer in den Gärten eine Laubhütte auf. Und vor einigen Jahren hatte ich eine arabische christliche Familie eingeladen zu mir, ein guter Freund. War früher ein großer Israel-Hasser. Und glaubt jetzt an Jesus, sind gute Freunde. Aber dann habe ich auch die Familie von meiner Frau eingeladen. Meine Frau ist schon die 5. Generation in Israel, in Jerusalem. Und die Familie kam, sind alle nicht gläubig an Jesus, sehr jüdisch-traditionelle Familie. Und es gab natürlich interessante Gespräche am Tisch. Aber als dann der Araber und seine Frau ihre Liebe für Israel ausdrückten, da waren die Familie von meiner Frau baff. Die saßen da mit offenem Mund, konnten es nicht packen. Wie kann es dazu führen, dass ein Araber solch eine tiefe, wahre, echte Liebe hat? Er hat sich auch noch offiziell entschuldigt. Früher als Jugendlicher hat er nachts beim Laufhüttenfest, ging er dann, nachdem die Juden fertig waren mit dem Feiern, sind sie dann mit Messern durch die Straßen gegangen und Gärten gegangen, haben die Hütten alle kaputt geschnitten. Aber er hat einfach diese Ausstrahlung gehabt und die Liebe für Israel ausgedrückt. Das hat dazu geführt, dass die Familie von meiner Frau 4-mal hintereinander zu uns, mit uns in den Gottesdienst kam. Leider keiner hat es sein Leben Jesus übergeben, aber das hat schon dazu geführt, dass sie mit uns kamen 4-mal hintereinander. Sie mussten sich doch nochmal diesen Jesus ansehen, der es fertig gekriegt hat, diesen Araber, einen Araber zu einer Liebe zu Israel, für das jüdische Volk zu gewinnen. Und so wird es einmal geschehen. Wenn die Araber erlöst werden, verändert zu uns kommen, mit dieser göttlichen Ausstrahlung, das wird das jüdische Volk umwerfen, zur Eifersucht reizen. Und ich glaube, das wird bald geschehen. Es dauert nicht mehr lange. Gott möchte nämlich die Familie wieder vereinen.
und er wird es auch tun. Und das geht nur durch den Friedensfürst Jesus Christus. Amen. So, jetzt haben wir den Nahostkonflikt gelöst. Jetzt können wir wieder zurück ein bisschen Probleme in Israel lösen oder in der Welt. Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Keine Bombenalarme mehr, keine Gaskammern mehr. Die Holocaust-Überlebenden waren nur noch Wracks und wollten nur noch nach Hause. Aber nicht nach Hause nach Frankfurt oder Leipzig, sondern nach Hause ins Land ihrer Väter, nach Zion. In Zion waren aber die Briten, dort regierten sie, die sie nicht reinließen in das Land ihrer Väter. Überall war der Krieg zu Ende, nur nicht in Zion. Auch heute noch nicht, 70 Jahre danach, kämpfen wir noch um unsere Existenz in Israel. Nicht nur, dass wir um unsere Existenz kämpfen, militärisch. Wir müssen auch um unser Existenzrecht kämpfen, ständig. Ständig müssen wir unser Recht zu existieren verteidigen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn die Deutschen kein Recht zu existieren hätten, dann könnte jeder kommen und euch umbringen. Das bedeutet das. Wenn du kein Recht zu existieren hast, dann kann dich jeder umbringen. Und wenn in einem UNO-Hauptgebäude Jahr für Jahr der iranische Präsident ausruft, Israel hat kein Existenzrecht und keiner steht auf, im Gegenteil, der wird sowieso in 3 Wochen wieder eingeladen. Dann frage ich mich, was ist hier die Meinung der Welt? Die denken genauso. Wir müssen nicht nur um unsere Existenz kämpfen, wir müssen um unser Recht zu existieren auch kämpfen ständig. Wir müssen den Leuten ständig erklären, dass wir auch ein Recht haben zu existieren. Das ist gar nicht so einfach, damit zu leben. Der Krieg heutzutage gegen Israel, also wenn es keinen richtigen Krieg gibt, dann gibt es, also mit Waffen, dann gibt es einen Krieg der Diplomaten gegen Israel. Und der ist nicht weniger schlimm. Das ist Fortsetzung des alten Krieges, nur mit anderen Waffen, anderen Mitteln. Einer sagte mal, Diplomatie ist die Kunst, jemand die Kehle durchzuschneiden, nur ohne Messer. Und die Welt verlangt von Israel mittels der Zwei-Staaten-Lösung, den Palästinenser-Staat anzuerkennen. Und das klingt so harmlos, ist aber für Israel eine ganz gefährliche Falle. Denn Israel ist umgeben von radikaler werdenden Islamisten, die momentan, also bis diese Erlösung dann kommt, bis sie dann alle erlöst sind und erweckt sind, bis dahin haben sie nur noch ein Ziel, es ist Israel zu vernichten. Und für uns Israelis ist es ein purer Existenzkampf. Für die UNO-Diplomaten ist es nur ein Job. Bei dem sie für ihre Fehler nicht gerade stehen müssen. Auch Chamberlain, der mit Hitler ein Friedensabkommen unterzeichnete und ausrief, Frieden in unserer Zeit, musste für seinen Irrtum nicht aufkommen, seinen schrecklichen Folgen seines Irrtums nicht aufkommen. Der schlimmste Krieg in der Weltgeschichte war nur möglich, weil Diplomaten leichtfertig gehandelt haben. Auch Troja ging unter, weil es auf den falschen Friedenspferd vertraute. Letztes Jahr, 16. Mai, nannte Papst Franziskus den PLO-Chef Abbas Engel des Friedens. Ausgerechnet Abbas, der Palästina, ich zitiere, Juden reinmachen will. Wer heute vor einer versteckten Gefahr warnt, wird als Friedensfeind in die Ecke gestellt. Dabei hören wir Israelis täglich von unseren Feinden, dass Allah sie berufen hat, uns zu vernichten. Bringt sie um, wo immer sie sich verstecken, hinter jedem Baum, hinter jedem Stein. Tötet sie. Das hören wir nicht in den Medien, das sind nicht unsere Auslegungen, das hören wir live. Live von der Moschee aus, vom anderen Hügel. Das weiß schon jedes Kind in Israel, wie das auf Arabisch heißt, weil das hören wir von der Moschee jeden Freitag, wie man das predigt. Itbachil Yehud, schlachtet die Juden. Das wird gepredigt jeden Freitag. Das wissen wir nicht aus den Medien, das wissen wir von dem, was wir hören jede Woche.
In den 30er Jahren mussten sich die Juden solche Vernichtungsparolen in Deutschland anhören. Sie haben es anfänglich nicht ernst genommen und das wurde für 6 Millionen Juden zu spät. Damals wollte man die Juden mit Gas vernichten, heute versucht man, oder der Iran, die Juden mit einer Atomwaffe zu vernichten. Ehrlich gesagt, vor dem Iran ist zwar in Israel heute die größte Gefahr, Iran und Hezbollah, der Norden, aber vor dem Iran habe ich am wenigsten Angst. Der kann noch, weiß ich wie viel, auch wenn er die Atombombe fertig bastelt. Israel wird er damit nicht vernichten, das ist mir klar. Denn ich glaube nicht, dass Gott uns zurückgebracht hat, nach 2000 Jahren, damit ein iranischer Präsident auf den roten Knopf drückt und uns vernichtet. Dafür hat Gott uns nicht zurückgebracht. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ich mache mir viel mehr Sorgen um die Iraner, denn die legen sich mit dem Augapfel Gottes an. Gott hat gewarnt, wenn er euch antastet, er tastet seinen Augapfel an. Und mit Gott möchte ich mich nicht anlegen. Und wer vor diesen Gefahren warnt, wie unser Ministerpräsident in der Welt herumreist, besonders auch nach Amerika, damit diese Sanktionen gegen den Iran nicht aufgehoben werden, wird als Hardliner, als Friedensverweigerer in die Ecke gestellt. Wisst ihr, warum die Sanktionen aufgehoben wurden gegen den Iran? Damit die Geschäfte weiterlaufen. Die Welt hat auf einmal gemerkt, Mensch, der droht ja nur gegen Israel, der will ja gar nichts gegen uns. Der will ja nur Israel vernichten. Und dafür verlieren wir so viele Hunderte und Milliarden Dollars? Israel wurde wortwörtlich geopfert bei dieser Sache, damit die Geschäfte mit dem Iran weiterlaufen können. Deswegen wurden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Heute sagt man, die Israelis haben den Palästinensern das Land gestohlen und ruft zum Boykott israelischer Produkte auf. Auch das gab es zu Hitlers Zeiten. Das hieß nur, kauft nicht bei Juden. Heute heißt das die neuen EU-Förderrichtlinien. Das klingt elegant. Das verbietet dir aber, Produkte aus den umstrittenen Gebieten, also von israelischen Siedlern, von Juden zu kaufen. Das ist nichts anderes als kauft nicht bei Juden. Was die Europäische Union nicht weiß und nicht verstanden hat, oder ich weiß auch nicht, warum sie es nicht gecheckt haben, das schadet viel mehr den Palästinensern als uns Juden. Der israelischen Wirtschaft schadet das vielleicht mit 1%. Der palästinensischen Wirtschaft schadet das um 30%. Weil viele, Mehrzahl Palästinenser verdienen ihr tägliches Brot in diesen jüdischen Fabriken in den umstrittenen Gebieten, die heute arbeitslos sind, weil die Fabriken alle da rausziehen mussten, umziehen mussten. Jetzt dürfen keine Zitrusfrüchte mehr von Israel hier nach Europa kommen. Oder besonders die dort in den umstrittenen Gebieten wachsen. Oder Datteln. Da müsst ihr euch eben mit diesen trockenen, kleinen, komischen spanischen Datteln abfinden. Aber auf alle Fälle die Zitrusfrüchte. Okay, dann schicken wir sie nicht mehr nach Europa. Jetzt haben wir einen neuen Handelsweg gefunden nach Asien. Und wisst ihr was? Da sind die Preise, da können wir mehr bekommen pro Apfelsine. Und da verkaufen wir 30% mehr als hier nach Europa. Weil da gibt es weniger Konkurrenz. Jetzt laufen die Geschäfte noch besser. Dank der Europäischen Union. Ja, so macht das Gott. Die einen meinen es zum Fluch, Gott dreht das in einen Segen für uns. Und da könnte ich allein für dieses Thema könnte ich ein paar Vorträge halten, wie oft wir das in der Bibel sehen und in der Geschichte Israels. Aber das beim nächsten Mal. Ist ja, was in Israel geschieht heute, ist das, was in die Bibel, was Gott vorausgesagt hat. Und das ist das, was die Welt am meisten stört. Dass wir Israelis eigentlich der ganzen Welt beweisen, dass die Bibel recht hat. In Ezekiel 36, 37, ihr kennt das Kapitel, ich hoffe, ihr seid alle Bibelleser, das Tal der Totengebeine. Da zeigt Gott dem Propheten Ezekiel ein großes Tal mit Haufen von Totengebeine. Das sind die Bilder, die schwarz-weiß Bilder aus dem Holocaust mit den Häufen von Knochen und Leichen. Und das ist genau das Bild, was auch hier beschrieben ist in Ezekiel 37. Und dann sagt Gott, dass er uns die Totengebeine zurückbringen wird in das Land Israel. Aber nicht, um sie dort zu begraben, sondern um sie wieder ins Leben zu rufen. Hier lesen wir in Ezekiel 37, Vers 11, und er sprach zu mir, also Gott sprach zu Ezekiel: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Wisst ihr, das sind genau die Worte, die die Juden sich in den Konzentrationslagern zugerufen haben. Genau diese Worte: Es ist aus mit uns. Unsere Gebeine sind verdorrt. Jetzt haben sie es geschafft, uns zu vernichten. Unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Aber dann geht es hier weiter. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und euch, und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen. Also sorry, wer ein Problem damit hat, wem das Land gehört, das war nicht unsere Idee. Gott hat mich hier bestimmt, dass das Land uns gehört. Es haben leider auch noch viele Christen ein Problem damit, dass es dieses Land nicht uns gehört, dass wir es gestohlen haben. Gott sagt ganz klar, wir haben darüber gelesen, über das Land Israel, und er sagt hier: Ich will euch wieder in euer Land bringen und nicht in ein fremdes Land. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und ich werde es auch tun, spricht der Herr. Er gibt noch seinen doppelten Stempel unten drunter. Und dann lesen wir weiter und davor, wie Gott das auch machen will, wird. Dass er die Totengebeine zurückbringen wird nach in das Land Israel. Und er wird sie den Körper wiederherstellen. Und erst wenn der Körper wiederhergestellt ist, wenn die Haut drauf ist, dann wird er seinen Odem hineinblasen in den Körper und wird ihn wieder ins Leben rufen. Das ist ein Bild für die Wiederherstellung Israels. Aber erst wenn Gott Israel, das Land und Volk, fertig wiederhergestellt hat, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Nicht vorher. Leider nicht vorher. Und jetzt sind wir noch in dem Prozess von dem Zusammenwachsen. Totengebeine, die meisten sind schon zurück. Und jetzt wachsen wir zusammen. Und stellt euch mal vor, wenn gerade so Fleisch, Sehne und Haut gerade auf so einen toten Knochen drauf wachsen. Sieht nicht so appetitlich aus. Sieht hässlich aus. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Israel in den Augen der Welt heutzutage hässlich aussieht. Das wird aber sich verändern. Israel wird wiederhergestellt. Gott hat auch dann gesagt, wie er das machen will. Er wird uns zurückbringen, und wenn ihr dann zurückkommt, dann wird die Wüste wieder grün werden. Und die ist grün geworden und wird immer weiter grün. Immer grüner. Und dann hatte Gott gesagt, dann, wenn ihr zurückkommt, dann werdet ihr die Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Zeiten. Und wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir. Wir nennen das nur jüdische Siedlungen. Aber das ist genau das, was Gott verheißen hat. Lass uns mal 40 Jahre zurückdenken. Wie sah Israel vor 40 Jahren aus? Da waren noch nicht so viele Juden in Israel. Da war die Wüste noch nicht so grün wie heute. Da waren wir noch keine Start-up-Nation. Und da waren die großen Städte noch kleine Siedlungen. Und da konnte man meinen, und hatte man damals auch gemeint und gesagt, was die Juden dort versuchen aufzubauen, das hält nicht lange aus. Irgendwann werden die arabischen Nachbarvölker sie alle vernichten und ins Mittelmeer ertrinken. Das hat man wortwörtlich so gesagt damals. Und deswegen konnte man das so mit der Erfüllung von Gottes Verheißungen so ein bisschen unter den Teppich fegen, ignorieren. Heute, nach fast 70 Jahren Existenz Israels, wo die Wüste schon so grün geworden ist, wo jeden Monat Juden heimkehren nach Israel. Es vergeht kein Monat, wo nicht Juden einwandern nach Israel. Mal mehr, mal weniger. Wo diese kleinen Siedlungen zu großen Städten geworden sind, das kann man heute nicht mehr unter den Teppich fegen. Das ist heute eine feste Tatsache, dass das, was Gott verheißen hat in seinem Wort, in Erfüllung gegangen ist und weiterhin geht. Mit jedem Juden, der nach Israel einwandert, und jedem Baum, den er in der Wüste pflanzt, und jedem Haus, das er in einer Siedlung baut, beweisen wir, dass das Wort Gottes recht hat. Und dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gegangen sind. Das heißt, die Bibel hat recht. Und wisst ihr was? Wenn die Bibel recht hat, wisst ihr, was das noch beweist? Dass es einen Gott gibt. Und hier hat die Welt ein Problem mit. Die Welt hat ein Problem mit allem, was göttlich ist. Und erst recht mit allem, was beweist, dass es einen Gott gibt. Und deswegen ist die Welt auch gegen Israel. Nicht, weil wir so böse sind, weil wir der Welt beweisen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass es einen Gott gibt. Ich komme zum Schluss. Ich habe, lass mich noch einen Gedanken vorher euch weitergeben, damit ihr mal, ich möchte mal, dass ihr ein bisschen versteht, wie wir ticken. Wir ticken auch. Manchmal zu viel. Wie wir denken, wie wir, was in unser Köpfchen durchgeht, wenn wir zum Beispiel sehen, die Demonstration gegen Israel. Wann gab es sehr viele Demonstrationen, als wir den Krieg mit Gaza hatten, vor ungefähr einem Jahr. In jedem Land auf der Welt gab es Demonstrationen gegen Israel. Und bei diesen Demonstrationen standen dann oben drauf große Schilder: Israel, Apartheidstaat. Israel, Menschenrechtsverletzer. Israel, Kindermörder. Mit diesen Schildern liefen die Leute in der ganzen Welt herum. Wisst ihr, wenn wir Israelis unsere Handys anmachen und sehen die Medien dort drauf, diese Bilder, und lesen diese Schilder, dann fragen wir uns, hey, was ist da los? Was wollen die eigentlich? 2000 Jahre waren wir Juden in der ganzen Welt verstreut. Und sehr viele auch hier in Europa. Und überall, wo wir hinkamen, Juden, dann nahmen uns wortwörtlich die Menschenrechte. Überall hat man uns gehasst. Überall wurden wir verfolgt. Überall gab es Pogrome. Wurden wir verjagt. Und als wir nicht gingen und uns geweigert haben, dann hatten wir uns getötet. Im Mittelalter wurden wir für die Pest beschuldigt. Dann durften wir gewisse Berufe nicht tun. Durften wir keine Häuser besitzen. Man hat uns wortwörtlich 2000 Jahre die Menschenrechte genommen. Und am Schluss hat man uns noch vergast. Und jetzt kommen die Leute, die uns 2000 Jahre vorgezeigt haben, wie man Menschenrechte verletzt, und schreiben uns vor, wie wir Menschenrechte zu beachten haben. Das kapieren wir nicht. Nee, das verstehen wir nicht. Und jetzt treten wir ja keinem mehr auf den großen Zeh. Jetzt sind wir ja zurück in unsere Heimat. Damals, okay, da hatten wir noch keine Heimat. Da waren wir noch im fremden Land. Und dass die Leute mit Fremden Probleme haben, das ist nun mal so. Das kann man versuchen zu verstehen, weshalb man uns nicht mochte. Aber jetzt haben wir eine eigene Heimat. Sind wir ja zurück in Israel. Zurück. Wir treten keinem mehr auf den großen Zeh. Aber trotzdem gibt es noch diese vielen Demonstrationen und diesen Hass gegen Israel weltweit. Weil Israel der Beweis ist, dass es einen Gott gibt. Das ist der einzige Grund. Das verstehen viele Juden in Israel nicht, warum wir weiterhin noch so gehasst werden. Deswegen habt ihr als Christen einen wichtigen Auftrag. Ganz, ganz wichtigen. Ihr dürft nicht meinen, so jetzt bin ich erlöst, so jetzt kann ich ja ganz gemütlich mit einer Flasche Bier auf meinen schönen Bildschirm zurücklehnen, sehen, wie Gott das schon alleine schafft. Nein, er möchte, dass du beteiligt bist in seinem Heilsplan. Er hat dich dafür auserwählt, als Werkzeug. Wie am Anfang habe ich schon gesagt, Gott hat sich das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit das Evangelium von Israel heraus zu dir kommt. Und davor noch, damit erstmal das Wort Gottes geschrieben werden kann. Das sind ja alles Geschichten vom jüdischen Volk. Das mussten wir jetzt alles erstmal erleben, damit du heute das Wort Gottes hast. Und dafür hat Gott sich das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug für das Wort Gottes, aber auch für den Erlöser, Jesus Christus, der aus dem jüdischen Volk kommt und dann durch seine jüdischen Jünger das Evangelium in die ganze Welt verbreitet. Dafür wurden wir auserwählt. Und jetzt, wo das Evangelium bei euch angekommen ist, ist doch, oder? Nee? Das klingt nicht überzeugend. Also. Wenn nicht, dann sehen wir uns im Himmel nicht wieder. Es gibt nur einen Weg. Und das ist mit Jesus. Da gibt es keine Abkürzungen, keine Umwege, keine Ausreden, nur mit Jesus Christus. Und wenn du diesen Entschluss noch nicht getroffen hast, dann warte nicht auf morgen. Du weißt nicht, was der morgige Tag mit sich bringen wird. Mit sowas würde ich nicht spaßen. Auf alle Fälle von dem Moment an, wo du dein Leben Jesus übergeben hast, du hast es zwar übergeben, aber er hat dich auch auserwählt. Du wurdest auserwählt von ihm.
auch als Werkzeug. Aber diesmal, um das Evangelium zurückzubringen zum jüdischen Volk. Auf der einen Seite zurückzubringen zum jüdischen Volk, auf der anderen Seite aber auch, um die Vollzahl, das Maß der Heiden hineinzukriegen. Wie heißt es, sagt Paulus das? Das Vollmaß? Vollzahl der Heiden eingeht. Dann kommt die Erlösung der Juden. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, steht im Römerbrief, dann kommt die Erlösung der Juden. Das heißt, wenn du die Erlösung der Juden sehen möchtest, noch in deinen Tagen, dann geh hier auf die Straße und füll die Vollzahl. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt sehr viel hier zu tun. Die vielen Flüchtlinge, die wollen auch Jesus kennenlernen. Die wissen es nur noch nicht. Das ist kein Scherz. Ich glaube, ein Grund, weshalb sie hier sind, weil ihr euch zu bequem wart, eure Missionare nach Irak und nach Syrien zu schicken. Das war zu gefährlich, zu unsympathisch. Ist es auch. Aber Gott möchte sie auch erreichen. Er möchte sie und er verzichtet auf keinen von ihnen. Und deswegen schickt er sie hierhin. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ihr könnt so oder so darüber denken. Das ist eine Sache. Das will ich auch gar nicht ansprechen. Aber jetzt sind sie mal hier. Und ein Volk wie mit der deutschen Geschichte, ihr könnt es euch nicht leisten, sie wieder rauszuschicken. Geht nicht. Vor 70 Jahren die Juden rausgeschickt, jetzt könnt ihr auf einmal die Moslems rausschicken. Geht nicht. Unmöglich. Jetzt sind sie nun mal hier. Jetzt kannst du so oder so drüber denken. Oder du kannst sagen, jetzt mache ich das Beste daraus. Und baue das Reich Gottes auf. Ich weiß, ich bin auch ein Realist. Ich glaube nicht, dass morgen alle an Jesus glauben werden und eine Mengenerweckung geben wird. Wäre schön. Aber wisst ihr was, wenn eine Handvoll von ihnen zum Glauben an Jesus kämen und diese Handvoll dann zurückgingen in ihre Länder und für Erweckungen sorgen würden, dann wäre das Ziel schon erreicht. Unser Auftrag, euer Auftrag ist, das Reich Gottes aufzubauen, nicht darum zu schimpfen und zu meckern. Nein, das Reich Gottes aufzubauen. Ich habe euch hier was mitgebracht zum Zeigen. Kennt ihr das? iPhone 7. Ja. Nein, das ist eine Audiobibel. Das sage ich, die wird in Israel hergestellt, eine Audiobibel. Und als ich das sah in Israel bei einer Ausstellung, dachte ich, Mensch, das wäre doch was hier für eure Missionsdienste unter den Moslems, unter den Flüchtlingen. Das kann man in allen Sprachen bekommen, aber ich habe es auf Deutsch und auf Arabisch. Du kannst hier, das ist übrigens, das ist wasserdicht. Das hält 150 Grad Hitze aus, das kannst du 10-mal hinschmeißen, das kannst du nicht zerstören. Das ist eine Bibel, die unzerstörbar ist. Und das kannst du mit Solar, wenn du dein Ladegerät verlierst, kannst du mit der Sonne aufladen, wenn es hier mal die Sonne scheint. Aber du hast hier drauf eine deutsche Bibel und eine arabische Bibel. Das heißt, die können das Wort Gottes hören, können gleichzeitig auch Deutsch lernen, von einem Vers zum anderen Vers springen. Und ich dachte, ich nehme das mal mit, stelle euch das mal vor, vielleicht seid ihr, vielleicht habt ihr Missionsdienste unter ihnen, weil heute Bücher oder Traktate auszuteilen, Mensch, das setzt sich doch keiner mehr mit einer Bibel irgendwo in die Ecke und liest die Bibel. Das war früher, in den 70er Jahren noch möglich. Aber heute spielen die doch alle noch, die Daumen sind doch diese Bewegungen gewöhnt mit den Handys. Und hier können sie ständig hier ein Vers nach vorne, Deutsch, Arabisch. Und wer will, ich habe ein paar extra mitgebracht, könnt ihr schon hinten verwenden. Noch was habe ich mitgebracht. Ich muss ja ein bisschen Reklame machen. Ne? Sind ja Israelis, die müssen auch Geschäfte machen. Oder? Man kann, ich habe auch für Hebräische. Ich habe nur Arabisch und Deutsch. Eine habe ich auch auf Hebräisch. Aber man kann es auch bestellen in allen Sprachen. Es gibt allen Dialekten, allen Sprachen. Ich habe heute eine Bestellung bekommen für Persisch oder Farsi. Kann man auch, aber ich habe nur Arabisch mit. Das ist eine Medaille, Jerusalem-Medaille, vergoldet, wunderschönes Ding. Und zwar, die ist zur 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalem herausgekommen. Das ist eine große Sache in Israel, dass Jerusalem also vor 50 Jahren kam Jerusalem wieder in jüdische Hände. Nachdem Jerusalem viele tausend Jahre nicht in jüdische Hände war. Und deswegen ist diese Medaille rausgekommen und damit werden auch, ich habe nur ein paar mit, werden Kinder in Jerusalem
unterstützt. Mit der Hälfte des Preises, wenn die Kinder in die Hose sind, kostet nur 45 Euro. Ist vergoldet, echt Gold. Aber das ist absichtlich gemacht, um Kinder, jüdisch und arabische Kinder zu unterstützen, in Jerusalem wohnen. Das haben wir nur so ein bisschen mitgemacht. Aber zurück zum Schluss. Ja, ich komme zum Schluss. Ihr habt einen wichtigen Auftrag. Denkt dran, wir sind auserwählt worden als Werkzeuge. Gott will uns gebrauchen. Deswegen lasst euch gebrauchen. Und meint nicht, ihr seid zu alt oder zu jung, zu wichtig oder zu unwichtig, zu groß oder zu klein dafür. Er kann und will jeden gebrauchen als Werkzeug. Einmal, um das Vollmaß der Heiden reinzukriegen hier in Deutschland. Auf der anderen Seite aber auch, habt ihr eine Aufgabe, dem jüdischen Volk zu zeigen, den richtigen Jesus. Wisst ihr, die Christen haben 2000 Jahre dem jüdischen Volk einen falschen Jesus vorgezeigt. Denn die meisten Verfolgungen gegen die Juden waren von Menschen, die sich Christen nannten. Deswegen, die meisten Juden in Israel, die sehen in Jesus einen Verfolger und erst recht keinen Erlöser. Aber bald kommt Jesus wieder, steht auf dem Ölberg. Und was soll ein Jude denn noch anders dann denken, und wenn sie ihn sehen werden, auf dem Ölberg stehen? Er kommt ja auf den Ölberg zurück, er kommt ja nicht hier nach Mur, sorry. Aber dann werden die Juden sagen, da ist der, der uns 2000 Jahre lang verfolgt hat. Das heißt, ihr habt eine Aufgabe, jetzt noch bevor er kommt, unserem Herrn Jesus den Weg zu bereiten. Ihm zu zeigen, den jüdischen Volk, den richtigen Jesus zu zeigen, damit sie vorbereitet werden auf den richtigen Jesus. Und das ist auch der Auftrag der internationalen christlichen Botschaft, in deren Rahmen ich auch hier unterwegs bin. Und tröstet mein Volk. Jesaja 40, Vers 1. Gott möchte, dass du das jüdische Volk tröstest und lieb hast, denn danach geschieht, was zwei Verse danach steht. Bereitet unserem Herrn den Weg. Es ist so wichtig, dass du das jüdische Volk tröstest, weil sie kennen keinen anderen Jesus. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so, ja, uns geht es so schlecht, momentan geht es nicht immer so schlecht, also kommt nachher nicht alle so putzi-mutzi arm und so. Das ist nicht, dieser Trost ist hier nicht gemeint, sondern nein, das ist ein Trost. 2000 Jahre haben Juden seitens der Christen, sprich seitens Jesus, gelitten. Das hat sich hineingebrannt in das jüdische Denken, Gehirn. Das kann man nicht mal so schnell mit einem Delete-Knopf rauslöschen. Das muss durch Werke der Liebe geschehen. Diese 2000 Jahre hoch aufgebaute Mauer Feindschaft seitens der Christen gegenüber den Juden kann nur mit echter, wahrer Liebe zerbrochen werden. Und das ist genau unser, euer Auftrag. Wenn Gott sagt in Jesaja 40, Vers 1, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und wenn ihr das richtig lest, wisst ihr was? Da steht nicht, tröstet mein Volk, wenn ihr mal Lust und Laune habt, wenn du mal Zeit hast. Da steht, tröstet, sogar doppelt, in Befehlsform. Gott gibt dir einen Befehl, einen doppelten Befehl. Wir sehen, das ist wichtig in Gottes Augen, dass die Juden von Christen getröstet werden. Man muss nicht alles gut schreiben und richtig für richtig halten und rechtfertigen, was wir machen in Israel. Wir machen auch viele Fehler. Darum geht es auch nicht. Und deswegen, aber wenn du heute für Israel aufstehst und ein gutes Wort einsetzt, ich weiß, das ist nicht einfach. Dazu brauchst du sehr viel Mut. Das ist nicht so einfach. Aber wenn du für Israel heute mal auf den Tisch klopfst, in deiner Verwandtschaft oder auf deinem Arbeitsplatz oder auf der Straße oder in der Schule und sagst, hallo, ich weiß da aber was anderes, ich habe da aber was anderes gehört, das ist nicht so, das war ganz anders, dann stehst du für das jüdische Volk auf. So wie die vielen Demonstrationen gegen Israel, die sind nicht gegen die Araber in Israel, gegen die Drusen in Israel. Die Demonstrationen, die auf der Straße hier sind, gegen Israel, die sind speziell nur gegen die Juden in Israel. Das ist allen klar. Und deswegen, wenn du heute für Israel ein gutes Wort einsetzt, dann stehst du für das jüdische Volk auf. Und ich denke, Gott hat euch und uns eine Gelegenheit geschenkt, diesmal für das jüdische Volk nicht zu schweigen. Wo die Christen während des Holocaust geschwiegen haben, die meisten damals. Heute habt ihr die Gelegenheit, diesmal nicht zu schweigen. Und wenn ihr für Israel aufsteht, dann steht ihr für das jüdische Volk auf. So wie die Demonstrationen gegen Israel, die gegen, gehen gegen die Juden in Israel, so ist dein auf den Tisch klopfen für Israel auch ein Aufstehen für das jüdische Volk. Und das sollten wir wissen. Und Israel braucht das. Israel braucht Freunde. Israel braucht Trost. Israel braucht Liebe. Und die christliche Botschaft tut schon sehr viel, aber wir brauchen eure Liebe. Die christliche Botschaft, wir geben dieses Wort heraus, schicken wir 4-mal im Jahr kostenlos. Bitte, wir haben hinten auch Listen ausgelegt. Die sollt ihr auch alle ausfüllen. Ab und zu nehmen wir auch mal diese Adressen, die hier ausgefüllt werden, und die kommen in den Verlosungskasten. Da kannst du eine Reise nach Israel gewinnen, kostenlos. Ja? Das wäre doch was. Also jetzt überlegst du dir das schon eher. Wo sind denn die Listen? Hey. Mach das, damit wir euch demnächst besser informieren können, einladen können, wenn wir noch was machen, damit wir gemeinsam diesen wichtigen Dienst tun, den Gott uns gegeben hat. Denn es dauert nicht mehr lange. Dann kommt Jesus wieder. Wer war denn noch nicht in Israel? Ganze Menge. Mensch, da kommt ja gar nicht in den Himmel. Nein, Scherz beiseite. Aber ihr solltet mal nach Israel kommen. Ihr könnt Israel unterstützen und für Israel beten und hier Hilfswerke und da Hilfswerke unterstützen und die christliche Botschaft unterstützen. Aber das Beste ist auch, nach Israel zu kommen, nach Israel zu reisen. Das wird dein Glauben an Gott mit Turbo nach oben schießen. Auf alle Fälle. Und es gibt noch so viele Juden, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber die Zeit ist nicht mehr weit, nicht mehr lange, denn Jesus kommt bald wieder. Amen? Oder nicht? Das heißt, ich glaube, er ist schon auf dem Weg. Und deswegen müssen wir uns noch ranhalten und schnell das tun, um die Juden, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben, einfach das für möglich, damit etwas Gutes tun. Egal was, das müssen keine großen Sachen sein. Wir haben einmal eine Kopiermaschine, ganz einfach. Wir haben jeder zu Hause heute eine Kopiermaschine. Ein jüdischer Kindergarten braucht eine Kopiermaschine, aber wegen der vielen Bürokratie, die wir auch in Israel haben, dauerte das zu lange. Das war im Kindergarten meiner Tochter, ich habe das gehört, habe mal nachgefragt bei uns, kein Problem, sofort haben wir eine Kopiermaschine ihnen finanziert. Wisst ihr was, das stand am nächsten Tag in der Zeitung. Das waren Schweizer Christen. Schweizer Christen sponserten eine Kopiermaschine für einen jüdischen Kindergarten. Er auf der ersten Seite in der Zeitung stand das. Das war eine Sensation, weil die Juden noch schon 2000 Jahre nie die Liebe von Christen erlebt haben. Deswegen musste das in die Zeitung, war eine Sensation. Und deswegen ist unsere Aufgabe so wichtig. Wir haben ein Heim für Holocaust-Überlebende in Haifa aufgebaut. Und da unterstützen wir Holocaust-Überlebende Juden, damit sie ihre letzten Jahre angenehm und schön verbringen können. Das steht jede paar Wochen in der Zeitung, wird darüber berichtet, was wir alles machen, dass Christen sich um sie kümmern. Und viele andere Projekte noch. Nehmt euch diese Zeitung mit, die ist auch kostenlos hinten ausgelegt. Und da steht noch anderes drin, viele andere Projekte noch, einfach um dem jüdischen Volk zu zeigen, schaut mal, es gibt auch einen anderen, oder genau gesagt den richtigen Jesus vorzuzeigen, damit sie vorbereitet sind und es für möglich halten, dass von diesem Jesus Liebe und Erlösung kommen kann. Und somit werdet ihr zu Wegbereitern für unseren Herrn Jesus zurück zu seinem Volk und verdreht diesen Verfolger Jesus zu einem Erlöser Jesus. Amen. Gottes Segen.